Welcome to Rhineland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon.
Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business Podcast für zwischendurch. Heute mit Jakob Fati. Jakob ist Serial Entrepreneur, Gründer von FitX, die heute zweitgrößte Fitnessstudio-Kette Deutschlands. Ebenfalls Gründer von seinem aktuellen Case Crealize, einem Inkubator oder beziehungsweise sogar Company Builder, und YT Industries, ein Mountainbike-Startup direct to consumer, also direkt über einen Online-Shop. Was in seinem Leben zu den Gründungen geführt hat und wie man am ehesten erfolgreich wird, erfahrt ihr jetzt im Rheinland Valley. Hallo Jakob.
Erstmal danke für die Einladung und dass ich hier meine Geschichte erzählen darf. Warum führt mich mein Leben so zu Unternehmertum? Muss ich eine kurze Anekdote und Geschichte erzählen. Also in jungen Jahren, also mein Vater war Professor an der Uni und er hatte eine kleine Bibliothek zu Hause gehabt und ich war, glaube ich, neun, auf jeden Fall ganz, ganz jung und habe dann irgendeine dicke Schwatte bei ihm in der Bibliothek gefunden. Das waren Jahreszusammenfassung von einer Tageszeitung bei uns im Iran und hab da mal ein bisschen durchgeblättert und bin auf eine Serie sozusagen Kurzbiografien einige Self-Milliardäre gestoßen. Sehr kurzweilig geschrieben, die habe ich damals gelesen und da war so ein verliebter, glaube ich, kleiner Junge, der sich so Schmetterlinge im Bauch bekommen hat und hat so total so Howard Hughes oder Onassis, der von null einer der größten Reedereien der Welt aufgebaut haben, oder Rockefeller, der eine große Immobilienportfolien der Welt aufgebaut haben, von null. Und ich glaube, das war der Initialzündung, einfach mich dafür zu interessieren. Und Rest ist tatsächlich Geschichte.
Wie bist du denn dann nach Deutschland gekommen? Weil du hast ja gerade gesagt, du warst damals noch im Iran. Das heißt, irgendwie musst du deinen Weg ja nach Deutschland gefunden haben. Warum war Deutschland dann dein Ziel und war Deutschland überhaupt von Anfang an dein Ziel?
Nee, eigentlich nicht. Also Deutschland war für mich so eine Art Fluchtort. Ich habe durch einen ganz dummen Zufall, der auch eine unternehmerische eigentlich Hintergrund hatte, weil ich in jungen Jahren mit meinen Eltern in Jugoslawien eine zweijährige Aufenthalt hatte, habe Kroatisch gelernt und dann bin nach Iran zurück und habe dann als Dolmetscher gearbeitet. In der Zeit habe ich mehrere Ingenieure kennengelernt, die immer nach Iran kamen und irgendwelche Themen im Iran als Auftrag hatten. Und dann haben die irgendwann, einer von denen, mich gefragt, ob ich satanische Versen gelesen hätte. Also das umstrittene Buch über Geschichte Islam in Form von einem Roman von Salman Rushdie, der damals für eine riesen Aufruhr gesorgt hatte in Nahosten. Ja, habe ich gesagt, natürlich nicht, denn das ist tabu und fast Todesstrafe, wenn man das Buch eigentlich besessen hat. Und gesagt, getan hatte dieser gute Ingenieur mir das Buch mitgebracht. Ich habe es dann Kommilitonen an der Uni erzählt und dann hieß es, warum übersetzt du nicht das Buch? Das lässt sich bestimmt gut verkaufen. Dann habe ich das gemacht und das wurde mir zu meine sozusagen glücklichste Unfall und auch Geschichte meines Lebens. Dann bin ich tatsächlich über Nacht total in eine schwierige Situation über Türkei, dann nach Paris und von Paris mit TGV nach Essen, November 98, und dann immer auch in Essen geblieben und Ruhrgebiet treu. Und das ist da, warum ich nach Deutschland gekommen bin.
Ja, auch der Teil ist ja schon irgendwie eine Biografie wert. Jetzt ging es in Deutschland ja dann auch nochmal glamourös weiter. Du hast aber damals angefangen, so wie ich das verstanden habe, als Trainer bei McFit. Wie bist du überhaupt da hingekommen?
Das stimmt. Also ich habe ja, so wie es halt auch ein vielleicht Student mal in seinem Leben erfährt, erstmal viele, viele Jobs, erstmal Asylantrag gestellt, dann anerkannt worden. Dann habe ich angefangen, die Sprache zu lernen. Dann während der Sprachschule habe ich dann verschiedene Jobs gemacht, gekellnert, auf dem Fischmarkt gearbeitet und war aber ziemlich sportlich und habe immer Sport gemacht und Fitness war auch ein Teil meines Lebens. Und irgendwann in dem Fitnessstudio, wo ich angemeldet war, stand, dass die einen Trainerschein subventioniert an Mitglieder verkaufen. Und da habe ich gesagt, okay, bevor ich immer diese unterschiedlichen Jobs mache, dann mache ich einfach einen Trainerschein. Und das war der Opener zu Fitnessindustrie. Habe den Trainerschein gemacht und irgendwann war, glaube ich, 2000, habe ein bei einem Freund auf dem Küchentisch eine Zeitschrift und da stand McFit sucht Trainer in Bochum. Das war erste Filiale vom McFit. Da habe ich mich beworben, dann bin als Aushilfstrainer angefangen, oder beziehungsweise damals war ja 600 € Job, 600 Mark Job, dann von Aushilfstrainer zu festangestellten Trainer, dann Filialleiter, dann Bereichsleiter, Vertriebsleiter und dann Mitgeschäftsführer 2004, habe ziemlich steile sozusagen Karriere gemacht und dann 2004 tatsächlich dann mich getrennt von festangestellten Verhältnissen und habe meine erste Geschäft gegründet, das war ein Immobiliengeschäft. So war die Geschichte in sehr, sehr kurze.
Ja, also auch McFit hat dann über die 21 Jahre seit 2000 auch sehr interessante Wachstumsstory hingelegt. Dein Weg hat sich da 2004 getrennt. Jetzt hast du es gerade gesagt, du hast dann mit einem Immobiliengeschäft angefangen, aber dann kam auch FitX. Was war da so der zündende Punkt, dass du deine eigene Fitnessstudio-Kette ins Leben gerufen hast?
Kann ich erzählen. Also ich habe eigentlich mit einem Partner damals 2005 Schulte und Fati GmbH gegründet. Das war Schulte und Fati Projekt Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft. Und auch total in halt sehr kurzer Zeit, das Immobiliengeschäft kannte ich gut, weil ich damals in der Expansionsgeschehen von McFit sehr große Rolle gespielt habe, habe Mietverträge verhandelt, habe die Baustellen betreut und so weiter und so fort und habe sehr schnell viel über Immobilien gelernt und war auch in den Immobilien tatsächlich sehr erfolgreich. 2003, während meiner Tätigkeit für McFit, hatte ich die Idee und hatte ein paar Schwachstellen bei McFit so ein bisschen für mich rausgefunden und habe gesagt, ey, das Produkt ist zu männlich, ist zu hardcore, ist zu viel Eisen, zu viel einfach Männer behaftet und habe gesagt, ey, wenn man dieses Produkt mal weiblicher machen würde, wäre das vielleicht eine andere, vielleicht nochmal Facette. Hab dann damals den Namen mal so ein bisschen ausgedacht, hat alles in eine Schublade gelegt und hatte ich ja auch immer gesagt, ey, ich kann meinen Mentor, der Rainer Schaller, der Gründer von McFit, nicht rückenkehren und werde auch nicht rückenkehren und werde dann im Immobilienbusiness bleiben. Und dann 2007 habe ich mich geschäftlich und privat ein bisschen mit ihm in die Haare bekommen. Es gibt ja unterschiedliche Spekulationen und Gerüchte in der Welt, wie wir auseinandergegangen sind. Aber da war eine geschäftliche Disput. Auf jeden Fall war für mich dann kein so dieser Vorhang des Charmes oder des Loyalität mehr da. Habe ich dann die aus der Schublade FitX rausgepackt. Der Name da war, Domain, alles da war, Gedanken, Ideen und so. Und tatsächlich 2007 angefangen und 2009 die erste Filiale in Stoppenberger Straße in Essen eröffnet. Tatsächlich auch nicht jetzt das Rad neu erfunden, sondern das Konzept ein bisschen verbessert, etwas weniger Haken, noch mehr Angebot weiblicher gestaltet. Dann durch die Kurse, die auch in dem Preis enthalten waren, war auch dann sehr viele weibliche Kunden da. Und man kennt das ja, wenn Frauen da sind, dann kommen auch viele Männer. Also einfache Formeln. Und dann hat es auch gut funktioniert und dann sehr schnell auch expandiert. Dann irgendwann auch Investor aus der deutschen Familienunternehmen dazugeholt.
Und, das heißt aber, FitX ist so ein bisschen auch aus dem Immobiliengeschäft entstanden, oder?
Eigentlich Fitness-Business am Ende des Tages ist ein Immobilien-Business. Du mietest Räume, du stellst die Geräte hin und dann halt diese fachlichen Themen bearbeitest du auch. Aber das Kern des Geschäftes ist eine Immobilie eigentlich und Bau. Zumindest damals war es so. Mittlerweile ist Fitness viel komplexer geworden. Und ja, daraus ist es entstanden, aber trotzdem halt die Historie mit McFit und das Kennenlernen des Geschäfts und komplett die ganze Erfahrung, klar. Das war ja die beste Universität, die man überhaupt besuchen kann. 4 Jahre voller Druck, voller auch Erfahrungswerte, die du direkt machen konntest. Das war ein Privileg, ja.
Wie habt ihr dann die Standorte für FitX ausgewählt? Ihr seid im Ruhrgebiet ja gestartet auch. Mhm. Wie lief dann die Expansion über die Jahre hinweg? Ich glaube, auch heute seid ihr noch hauptsächlich auch im NRW-Bereich aktiv. Wie kamen dann die weiteren Standorte dazu?
Mittlerweile ist eigentlich FitX bundesweit vertreten, mhm. Eigentlich in Berlin sogar mit 10 Filialen. Und das wächst auch, die Radius der Expansion wächst auch. Eigentlich war Expansion mein Steckenpferd. Ich muss ehrlich sagen, 2008, weiß ich nicht, ob ihr euch erinnern könnt, da war ja auch eine Immobilienkrise, war total schwer, die Gewerbeimmobilien zu voll zu kriegen. Und das war natürlich Glück, weil ich kam mit dem Angebot, mit dieser Anfrage und habe dann auf massiv gute Nährboden gestoßen, weil du hast überall gute Standorte angeboten bekommen für eine ganz kleine Miete, insbesondere im Ruhrgebiet. Ich sag mal, bis Standort Nummer 40 ging gut, aber dann hat auch Wirtschaft angezogen, dann waren auch die Flächen teurer, aber dementsprechend war auch FitX erfolgreicher. Sehr frühzeitig habe ich einer der eigene sozusagen Mitarbeiter innerhalb FitX zu Expansionsmitarbeiter weiterentwickelt. Der hat dann die Expansion gemacht, der hatte dann auch selber mehrere Mitarbeiter gehabt, also ich wusste ja, wie man die Struktur einer solchen Filialist mal aufbaut. Und das habe ich dann nur einfach Plug and Play sozusagen.
Das kam schon von McFit aus. Wie viele Filialen hattest du bei McFit mit aufgebaut? Weißt du das noch?
70.
Boah, das ist aber auch schon wieder eine ganze Menge, ne?
Ja.
Thema Brand Awareness, wie schafft man das als Fitnessstudio, eine bestimmte Marke erfolgreich zu machen? Was würdest du sagen, ist für den Endverbraucher oder für den Kunden dann besonders wichtig?
Ja, also ich hatte da auch mal total sehr oft auf intuitiven und so total logische Menschenverstand mal alles so gemacht, keine so gehypte irgendwelche Markenstrategien und so. Hab dann erstmal, der Name ist total interessant, wie der Name FitX entstand. Irgendwann saß ich in meiner Arbeitszimmer in meiner Wohnung in Essen, Burgaltendorf, unten im Keller und habe mit einem Kumpel darüber nachgedacht, wie man ein Fitnessstudio nennen würde, wenn man so eine große Filialist aufbauen will. Und dann haben wir gesagt, okay, 2, 3 Kriterien, also so kurz wie möglich, einfach am besten nicht mehr als 5 Buchstaben, und hat seinen Tippex in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Geschichte gehört habt. Und dann habe ich gesagt, ja, iFit, OFit, dies fit, das fit, und dann war Tippex, und dann irgendwann kam diese Wort FitX, also abgeleitet von Tippex und FitX. Und dann habe ich gesagt, wegstreichen, FitX löst sich gut an. Und halt die Buchstabe X ist auch eine sehr krasse, ne, irgendwo X zu irgendwas, das ist eine Fragezeichen. Und so ist dann erstmal der Name. Dann habe ich das Logo entwickeln lassen für eine befreundete Agentur in Dortmund, und das Logo habe ich dann als ein Schild machen lassen auf einem so ein 3D so Schild, die man halt irgendwo hinhängt. Und dann habe ich immer überall das Schild hochgehalten, habe Freunde, Bekannte, Partner, Lebenspartnerin gefragt, ob die Marke kennen. Und ich sag, 9 von 10 haben die gesagt, ja, irgendwo habe ich das gesehen. Da habe ich gesagt, okay, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Dann habe enorm Wert dran gelegt, keine Marketing in dem Sinne zu machen, sondern die Marke per eigentlich Word of Mouth. Und damals direkt am Anfang bei dem Vertrag habe ich gesagt, man muss eine Wert wertvolle Starterpaket, für damals war tatsächlich wertvoll, einfach den Kunde geben, so eine Tasche, Flasche, so ein Handtuch, so ein Lanyard war dabei, wo man die Karte mitnehmen könnte. Und das haben wir nicht propagiert, also das haben wir nicht beworben. Wir haben nicht beworben, ey, komm und du kriegst ein Starterpaket, sondern das war der Aha-Effekt. Du bist reingekommen, 15 Euro, alles inklusive. Und wenn du dich für den Vertrag entschieden hast, und das war ja auch ein Thema, ich habe gesagt, ey, Verkauf tun wir nicht. Wir werden nicht verkaufen, sondern den Kunde geben wir Vertrauen. Wir sagen, ey, geh nach Hause, mach Probetraining, nimm den Vertrag mit, geh nach Hause und wenn du sicher bist, dass du den Vertrag abschließen willst, dann komm. Haben die Leute eigentlich direkt bei ersten Anlauf den Vertrag machen wollen, dann haben wir auch diese Starterpaket sehr gut zelebriert und das war, ey, das war so eine krasse, könnt ihr euch nicht vorstellen, was das so bewirkt hat. Die Leute haben ja erzählt, weißt du, die kleinen Kids in der Schule, dann haben sie die Tasche überall getragen. Das war ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und ein weiterer Aspekt war, Standorte von sich alleine waren total gut. Die haben sich eine mentale Landkarte der Menschen sofort geprägt. Vierspurige Auswahlstraßen mit viel Verkehr. Ich habe Außenwerbung war meine absolute Steckenpferd, also richtig krasse Außenwerbung immer genehmigt zu bekommen und dann auch bewerben und dann auch so eine orangene Leuchtleiste um den Gebäuden herum. Und ich glaube, das hat tatsächlich zu dieser Brand Awareness oder Bekanntheit geführt. Und dann später erst über irgendwelche kleine Spots, dies, jenes. Aber die Grundsätze am Anfang war Word of Mouth und der Standort selbst.
Ganz interessantes Thema jetzt, was mich noch interessiert in dem Kontext. Wie habt ihr das Wachstum finanzieren können damals? War es die erste Filiale, wo ihr angefangen habt, wo ihr aus den Gewinnen raus?
Ich habe mit der Immobilien echt innerhalb 3 Jahre richtig, richtig gut Geld verdient, weil ich das Geschäft gut kannte. Habe die erste paar Groschen einfach zur Seite gelegt. Und konnte auch 5 Studios selber sozusagen finanzieren. Ein Studio hat gekostet damals, weil ich ja bootgestrappt habe, wenn man was Bootstrapping nennen kann, hat gekostet so 800.000 Euro. Ich habe sehr, sehr stark alles selber gemacht mit befreundeten Handwerker, dies, das. Habe ich versucht, immer alles sehr, sehr günstig zu machen. Aber sehr schnell, erste Filiale, habe ich einen Anruf bekommen. Das ist auch eine interessante Geschichte, wahrscheinlich auch für die Audienz. Einen Anruf bekommen von einem befreundeten Gerätehersteller in Deutschland, der gesagt hat, eine Ire in Irland sucht eine Beratung im Bereich Fitness, Bereich Budget Fitness. Und ich bin auf dich gestoßen, hast du Bock, dich mit denen zu unterhalten? Also klar. Dann fliegen wir dahin. Der Typ hat einen Privatjet nach Düsseldorf geschickt. Wir sind nach Dublin geflogen, total krass. Bin dahin geflogen. Mr. Dunn, also Ben Dunn. Dunn Stores sind sehr, sehr bekannt in Irland und England. Die haben so ein Department Store gehabt à la Karstadt. 104 Stück haben die irgendwie 4 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und der Dunn hatte sich von der Familie getrennt und er hat sich im Bereich Fitness getummelt und in Irland 10 Studios gehabt. Und er hat gesagt, er will McFit machen in Irland und England. Ob ich ihn beraten würde. Habe ich gesagt, normalerweise gerne, aber es gibt's nicht viel zu beraten. Da gibt's 2-3 Formeln, musst dir darauf achten. Und ich habe mein eigenes Business und eigentlich habe ich keine Zeit. Und wenn du willst, du kannst nach Deutschland kommen, dir das angucken, meine Operations, denn gerade gar nichts läuft. Das war erste Filiale und dann vielleicht können wir was zusammen machen. Nächsten Tag wieder mit seinem Flieger nach Deutschland geflogen und dann in die Stoppenberger Straße auf der Fläche gelaufen. Diese Mr. Dunn, also richtige Cowboy. Dann hat er gesagt, okay, was muss ich geben, damit ich hier mitmachen kann? Habe ich dann gerechnet, habe ich gesagt, so und so viel. Angegeben, nach Irland geflogen, ohne jegliche Vertragunterzeichnung hat er mir das Geld überwiesen. wo ich erstmal erklären musste, woher das Geld kommt. Richtig, richtig, total so wie im Film. Und der hat am Anfang bis 3. Filiale, also Essen, Münster und Dortmund mitgemacht. Aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, wir sind von einem Mentalität und Kultur überhaupt nicht, dass wir über Mentalität, also Mentalität technisch nicht passen. Der war total anders, der wusste auch nicht diese deutsche Vertrauenssystem, du musst einfach diese Abbuchungsverfahren, die sind es, dann habe ich gesagt, ey, wenn es funktioniert nicht, mach du dein Irland, England, ich mach Deutschland. Und dann habe ich eine deutsche Familienunternehmen als Investor dazu genommen. Und die sind eingestiegen und da war kulturell natürlich total easy. Ich war ja total eigentlich eingedeutscht, habe diese ganze Tugend gut gelernt und konnte ganz gut mich mit denen einstimmen. Und die haben natürlich dann auch richtig, richtig reingebuttert. Und dann konnten wir massiv expandieren. Also ich muss ehrlich sagen, Jungs, also ich hätte auch Fitix selber groß machen können alleine. Es wäre ein bisschen länger gedauert, aber wäre auch genauso groß und genauso geworden. Aber ich hatte kein Geduld. Ich wollte nur schnell. Es musste schnell gehen und wollte immer einfach. Ich habe nie zugegeben oder nie gesagt, dass ich Nummer eins bin, aber auch nie zugegeben, Nummer zwei zu sein. Das ist ja meine Credo gewesen immer. Und ja, so ist es gelaufen.
Hat sich auch ausgezahlt, oder?
Ja, definitiv.
Das ist auch eine schöne Überleitung zu deinem aktuellen Thema Crealize, was du gerade erzählt hast mit der Story zum Dunn aus Irland. Wie einfach da die Finanzierung lief und wie schwierig es doch heutzutage teilweise sein kann mit Due Diligence und diversen Notarverträgen. Mit Crealize beteiligt ihr euch an Startups und supportet beim Aufbau der Geschäftsmodelle. Gib uns da mal einen Einblick, was ihr genau macht, was du da ins Leben gerufen hast.
Ja, also das ist auch tatsächlich entstanden. Also ich will euch ein bisschen das Bild geben, wie die Initialzündung war. Also YT hab ich mit meinem Partner und bester Freund Markus Flossmann 2006 gegründet. Das war eigentlich, also als wir uns kennengelernt haben, er war Filialleiter von McFit und ich war Trainer. Und dann haben wir uns, glaube ich, noch nicht mal eine Woche gekannt. Habe ich gesagt, ey, wir müssen irgendwann was zusammen machen. Irgendwie was Geschäftliches und so. Und beide irgendwie auch Mountainbike interessiert. Und irgendwann haben wir 2006 eine Firma gegründet, auch in Essen tatsächlich. Und nebenbei, also eher nebenbei. Ich habe ja war ja hauptberuflich selbstständig sozusagen. Und das war damals Sponsory.com. Das war eine Plattform eigentlich, wo wir gesagt haben, Extremsportler konnten sich darauf profilieren. Also mit ihren Fotos, Videos, was die alles gemacht haben, was die gewonnen haben. Ob Downhiller, Snowboarder, Kitesurfer, alles in der Richtung Extremsport. Und dann haben wir vorgehabt, halt Extremsportler mit Industrie zusammenbringen und die sollen mal halt Sponsoring-Geschäfte machen. Auch ziemlich erfolgreich. Zwei Jahre hatten wir irgendwie knapp 30.000 User gehabt. Sehr viel Traffic auch auf die Seite. Aber wir wussten nicht, womit wir Geld verdienen sollen. Das Timing hat nicht gepasst. Irgendwie war nicht richtig so definiert. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ey, wir müssen ein Produkt haben auf die Seite, wo wir verkaufen können. Über wirklich Telefon mit einem taiwanesischen Agent haben wir so ein Dirt Bike. Ich weiß nicht, ob die Dirt Bikes sind so Bikes, wo nur eine Bremse gibt, keine Schaltung. Du kannst so ein bisschen Tricks machen auf dem Hügel. Haben wir ein Bike bestellt, 150 Stück. Habe ich damals finanziert, dann sind die gekommen, haben wir die Sponsory Young Talent irgendwie genannt, Bike. Dann hat mein Partner das Ding auf dem Schulter genommen, zu Freeride gegangen, Freeride Magazin, und hat gesagt, ey, wir sind neu auf dem Markt, wollt ihr diese Fahrrad nicht testen? Haben die getestet, siehe da, der Fahrrad hat Preis-Leistungstest-Sieg gewonnen. Die Räder haben wir auf dem Sponsory-Seite gestellt, die waren in 10 Tagen ausverkauft. Und das war Initialzündung so für YT. Dann haben wir aus dem Young Talent Industries gemacht. YT, der Name. Aber der Markus, mein Partner, hat noch gearbeitet bei McFit als Marketing Head of Marketing. Und dann habe ich damals gesagt, ey Markus, du musst, wenn, dann echt jetzt einfach raus aus der Nummer und dich dem widmen, weil ich kann nicht mein und das hier machen, das wird zu viel, das wird nicht Fokus geben. Auf jeden Fall. Und er war total vorsichtig, hat er gesagt, ey, ich habe gerade ein Haus gekauft, hab Darlehen, meine Frau, dies, jenes. Also ich habe ihn aber auch richtig gepusht. So gepusht, dass es auch seine Frau mal so eine Bürgschaft unterschrieben hat für 12 Monate, dass es sein Gehalt bekommt, dass es nicht irgendwie alles runtergeht. Und das war Initialzündung für eine Creelize, weil ich habe gesagt, ey, es gibt so viele talentierte Menschen, weil er ist ein begnadeter Marketer und Produktmensch. Aber halt ihm hat ein klein bisschen diese einfach Push gefällt, Mut machen und so. Und ich habe gesagt, ey, es ist zwar cool, mal eine Filialist im Bereich Fitness zu werden, eine Bike-Marke ins Leben zu rufen mit einem Partner, aber wie cool wäre es, wenn man Businesses filialisieren kann, wenn man permanent Menschen mit bestimmten Talente findet und die befähigt und mit diesem naive Gedanke habe ich einfach angefangen, so ein bisschen rumzubasteln. Und das war ja auch immer das ist immer noch meine Art, irgendeine Idee immer wieder aus der Schublade rauszuholen, ein bisschen dran zu basteln, wieder reinzulegen und dann auf den richtigen Timing zu warten.
Und du hattest dir auch schon einiges an Wissen und Knowledge angeeignet über die Jahre und konntest das natürlich dann auch wieder an Startups weitergeben, oder?
Ja, total, total. Also das war ja auch, als allererstes war diese Mut und einfach machen Kultur, ne? Das ist das, was mich sehr nach vorne gebracht hat. Ich habe nicht viel nachgedacht und geplant und dann irgendwann an einer Stelle, wo ich wusste, okay, das ist etwas da drinnen, dann auch gemacht und dann Ausdauer und paar andere sozusagen Zutaten und dann hat es auch einigermaßen geklappt alles. Und da habe ich gesagt, ey, ich habe immer Anekdote, auch wenn ich in Gespräch mit irgendwelchen Leuten zusammengekommen bin, die immer gesagt haben, oh, ich hatte diese Idee auch gehabt. Also die Idee, die ich halt umgesetzt hatte, habe ich gesagt, ey, Idee zu haben, um umzusetzen, sind zwei Paar Schuhe. Und dann da draus auf Creation und Realization wurde diese aus meiner Sicht großartige Name Creelize geboren. Also Creation und Realization ist meiner Meinung nach dann, wenn du die merkst, dann entsteht auch ein neuer Verb. Wir sagen ja auch jetzt Creelizen, was ich total cool finde. Und ja, dann habe ich die Marke, also den Domain damals Creelize.com war frei. Habe ich die Marke angemeldet, aber alles in die Schublade gelegt. Das war 2012, ne? Und ja, 2015 war dann soweit, wo ich gesagt habe, nee, jetzt muss einfach gemacht werden. Es gibt so viel Potenzial in Deutschland. Es gibt so wenig einfach Initiativen in Ruhrgebiet insbesondere. Diese wahnsinnige Gebiet mit 19 Universitäten, 6,3 Millionen Menschen im engsten Raum. Alles da, aber warum gibt es nicht diese Unternehmertum? Mit diesem Gedanke einfach rein und 2015 gegründet, auch total offen für alles. Und was macht Creelize? Wir nennen uns Company Builder, Investor, aber vor allem People Developer. Also ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, dass jeder Mensch eine unternehmerische DNA in sich hat, die du da aber aufwecken musst. In der Richtung, wo er auch Interesse hat und das gut findet und Leidenschaft dafür hat. Und wir sind total offen auf allem. Wie ist das? Auch nicht direkt irgendwo gehypte Berliner Tech-Startup, sondern nee, ganz handfeste Dinge wie Gastronomie, wie ein Wellness sozusagen Produkt. Wellness wahrscheinlich kennt ihr ja auch in Essen. Auch aber eine App für mentale Fitness, Mindshine. Und dann haben wir einfach reingegangen und alles so ein bisschen gemacht, gute Co-Founder immer dazu gefunden, eigene Ideen oder Ideen von außen einfach zu uns geholt, haben wir dann mit natürlich Netzwerk, mit Geld, mit diesen ersten Schritten, die man einfach als Gründer braucht, auch mitgeholfen. Und immer noch sind wir uns am Erfinden, was sind wir wirklich, was ist unsere Kern sozusagen, Kernaussage. Aber ich kann ehrlich sagen, wir bei Creelize, wir sind Company Builder, aber sind wir auch ein People Developer, weil sind Leute zu uns gestoßen oder sind Gründer, die jetzt bei uns innerhalb Creelize Kosmos drinne sind, waren früher Mitarbeiter von mir bei Fitix. die dann irgendwann halt von Fitix dann zu Crealize und dann eigenes Unternehmen hochgezogen haben. Und diese Kultur wollen wir auch so weiterleben.
Jakob, super interessant. Und ich glaube, wir könnten für jede einzelne Station einen eigenen Podcast machen. Du hast so unglaublich viel zu erzählen. Und es macht so den Anschein, dass irgendwie alles, was du anpackst, zu Gold wird, jetzt über den Podcast, den wir jetzt besprochen haben. Wir sind aber leider schon am Ende und wir hoffen, dass du nächstes Jahr dann nochmal am Start bist und wir das Ganze nochmal ein bisschen vertiefen können. Wir haben jetzt noch unsere Kategorie Private Insight. 6 Fragen für dich vorbereitet, 3 unternehmerische, 3 privatere. Wenn du bereit bist, starten wir damit jetzt.
Jetzt. Bin bereit.
Okay, fange ich an. Was ist dein Lieblingsbegleiter im Alltag? Ist es das Mittagessen, dein Laptop, dein Handy oder der Kaffee?
Mein Handy.
Mein Handy. Mhm. Das ist der Helfer des Alltags, sehr cool. In welcher Stadt weltweit würdest du am liebsten noch ein Office haben? Außer im Ruhrgebiet.
In New York.
In New York. Sehr schön. Hast du einen aktuellen Liebling in deinem Portfolio beziehungsweise im Portfolio von Crealize?
Kicks.
Alles klar, dann kommen jetzt die privateren Fragen. Gehst du ins Fitnessstudio momentan? Und was muss ein Fitnessstudio in jedem Fall haben, dass du sagst, okay, das ist schon mal so grundlegend das, was ich brauche?
Ich habe ein Privileg, ich habe ein Gym zu Hause. Ich hatte einen Indoor-Pool in meinem Haus. Einen Indoor-Pool habe ich das Wasser rausgeschmissen und habe da drinnen das Gym aufgebaut. Und ich brauche eigentlich nichts. Ein Rack, wo man Klimmzüge machen kann und paar kleine Zubehör. Ansonsten alles eigene Körpergewicht, Hits und so weiter und so fort.
Alles klar. Zweite Frage ist, ich glaube, wir teilen beide die Liebe so ein bisschen zu Mallorca. Welche Stadt magst du auf der Insel am liebsten?
Valdemossa.
Und entweder oder Frage, ein Basketballtraining mit LeBron James oder eine Mountainbike-Tour mit Nicolas Vuillot, dem 10-fachen Weltmeister im Downhill-Mountainbiken. Wo wärst du eher dabei?
Downhill-Biken.
Alles klar. Jakob, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für diesen super interessanten Podcast. Und wir hören uns bestimmt dann nächstes Jahr nochmal, um deine Geschichte nochmal ein bisschen weiter auszuführen und ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass du noch einen schönen Abend hast. Mach's gut. Ja,
danke.
Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.